NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem 5. von 7 Ausschnitten aus dem Roman Griechischstunden von Hang Kang, der Nobelpreisträgerin des vergangenen Jahres. Lehrer und Schülerin begegnen sich jeden Donnerstag in der Griechischstunde. Es ist altgriechisch, die Sprache der antiken Philosophie, und man beobachtet sich diskret. Sie spricht nicht mehr, seit sie das Sorgerecht für ihren Sohn verloren hat. Er verliert nach und nach das Augenlicht. Eines Tages erfährt er durch einen Brief in Brailleschrift vom frühen Tod eines nahezu gleichaltrigen Freundes, den er in seiner Kindheit in Deutschland hatte, Joachim Grundl. Dieser hatte ihm seine Erblindung vorhergesagt und er litt selbst an einer nicht näher bezeichneten Krankheit.
Ich denke manchmal an den Sonntag, an dem wir das erste und einzige Mal auf den Berg gestiegen sind, unweit von unserem Zuhause. In Bermuda-Shorts kletterten wir über die weißen Felsen, die wie entblößte Gelenke aussahen. Uns auf allen Vieren fortbewegend, achteten wir darauf, dass unsere Waden nicht die stacheligen Ranken der Büsche streiften. Ab und zu machten wir Pause, um uns den Schweiß abzuwischen, Wasser zu trinken, das wir über Nacht in der Tiefkühltruhe aufbewahrt hatten, von dem Schwarzbrot zu probieren und uns mit verlegenem Lächeln Witze zu erzählen, an die ich mich jedoch nicht erinnern kann. Obwohl wir den Gipfel noch nicht erreicht hatten, drehten wir schließlich um, weil die Sonne am Untergehen war. Da, wo ich meine Kindheit verbracht habe, gibt es einen ähnlich felsigen Berg, vertraute ich dir an. Ich fügte hinzu, dass ich mit dem wunderbaren Blick auf zwei weiße Bergspitzen aufgewachsen war, die sich Insobong und Begundä nannten. Wenn ich an meine Heimat denke, dann kommt mir als erstes das Bild dieser Gipfel in den Sinn, wie ein Paar vertrauter Gesichter. Nicht die überfüllte Stadt mit ihren 10 Millionen Einwohnern. Wenn ich mich so gut an dieses Geständnis erinnere, dann deswegen, weil du, statt wie üblich mit Begeisterung und neckischen Bemerkungen darauf zu reagieren, einfach in Ohnmacht gefallen bist. Ein paar Meter den Berg hinunterrollend, hat dich ein länglicher Felsbrocken gebremst, was eine Verletzung im unteren Rücken bewirkte. Ich konnte es kaum fassen. Du hattest doch gesagt, du seist vollkommen genesen. Ostentativ hattest du geraucht und immer zu Bier getrunken. Dazu die verbalen Versicherungen, dass die 20 Jahre, in denen du gegen die Krankheit gekämpft hattest, für immer hinter dir liegen. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, das anzuzweifeln. Ich erinnere mich gut an dein maskenhaftes, totengleiches Gesicht und an meine Hände, zitternd wie Espenlaub, da ich mich fragte, ob ich zum ersten Mal hautnah erleben würde, wie ein Mensch stirbt. Ich erinnere mich an deine geschlossenen Lider, die nicht einmal zuckten. Ich schleppte dich auf dem Rücken den steilen Abhang hinunter, wobei ich aus allen Poren schwitzte. Ätzende Schweißperlen brannten in meinen Augen, rannen in Strömen übers Gesicht. 10 Tage später hast du leicht aufgerichtet in deinem Krankenhausbett aus Eisen gesessen und mich gefragt: Erinnerst du dich, dass du mal wissen wolltest, warum ich Philosophie studiere? Interessiert es dich immer noch? Obwohl deine Brille auf dem Tischchen neben dem Bett lag, zogst du die Nase kraus, als wolltest du sie zurechtrücken. Für die alten Griechen war die größte Tugend nicht Güte oder Vornehmheit, sondern der Beste seines Faches zu sein. Denk nach, wer kann sich am besten Gedanken über das Leben machen? Jemand, den jederzeit und überall der Tod ereilen kann. Jemand, der gar nicht anders kann, als ununterbrochen und verzweifelt über das Leben nachzudenken. Wer anderes als ich hat also die beste Arete, was das Philosophieren betrifft? Etwas erstrahlt. Etwas glänzt im Zwielicht. Dann ein Schatten. Schon seit 3 Tagen starre ich die Decke an, ohne meine Brille aufzusetzen, nehme die Nuancen der wechselnden Lichtverhältnisse wahr und finde es schwierig, sie in eine der 3 Kategorien einzuordnen. Ich verstehe nichts. Du bist tot und ich habe das Gefühl, dass mir alles entgleitet. Obwohl du doch nicht mehr am Leben bist. Ich habe das Gefühl, mein Gedächtnis blutet, bekommt rasend schnell Flecken, rostet, bricht auseinander. Du bist zu literarisch, um dich mit Philosophie zu beschäftigen, hast du mir in regelmäßigen Abständen an den Kopf geworfen. Was du durch das Nachdenken erreichen willst, ist literarische Ekstase. Ich erinnere mich, dass wir solche Streitgespräche bis spät in die Nacht führten. An die verdiente Ruhe, die uns umfing, sobald ich, nachdem alles gesagt war, meine Aufmerksamkeit einer leeren Wand oder den dunklen Vorhängen zuwandte. Damals warst du für mich ein unschlagbarer Gegner. Alle meine Fragen hast du mit Leichtigkeit beantwortet oder Gegenfragen gestellt, die mich total aus dem Konzept brachten. »Das ist falsch«, lautete deine Feststellung. »Es tut mir leid, aber was du gerade gesagt hast, ist falsch.« Dann, wie um jede längere Diskussion im Keim zu ersticken, »ich denke, du solltest lieber Literatur studieren.« Du warst ein schwieriger Freund, ein gleichaltriger Meister seines Fachs. Wirklich herausfordernd. Ich spürte, dass dieser Meister recht hatte, doch konnte ich mich nicht durchringen, seine Meinung anzunehmen. Meine literarische Lektüre empfand ich eher als Qual. Ich traute dieser Welt nicht, in der Bedeutungen und Bilder, Gefühle und Gedanken ständig miteinander kämpften. Trotzdem gab es durchaus Dinge, die mich faszinierten. Zum Beispiel bewegte es mich tief, wenn Professor Borchardt in seiner Vorlesung über Aristoteles die Begriffe Akt und Potenz aus den Schriften der Metaphysik erklärte, und zwar nur wegen der Schönheit sich überlagernder Metaphern. Bald werden meine Haare weiß sein, aber das ist heute noch nicht Realität. Im Moment schneit es nicht, aber im Winter wird es mindestens einmal schneien. Ich werde nie das Bild vergessen, das ich in diesem Augenblick vor Augen hatte. Nämlich, dass die Haare meiner Kommilitonen und Professor Borcharts auf einmal weiß wurden wie Raureif, während Schneeflocken umherstoben. Gleiches passierte, als ich die letzten Werke Platons las. Ich war fasziniert von der Frage, ob Ideas, nun Schmutz, Haare, Hitze, Flimmern, Wasserspiegelung oder ständig wechselnde Gebärden waren. Das hatte für mich etwas sehr Gefühlvolles. Es versetzte mein Innerstes in Schwingung. Ich spürte die Schönheit. Ich erinnere mich an dieses Thema, das mich damals beschäftigte. Lange, unergiebige und trübsinnige Diskussionen, die ich mit dir bis zum Morgengrauen führte, über die Idea der Dunkelheit, die Idea des Todes, die Idea des Verschwindens. Du hast mir versichert, dass jede Idea per se schön, gut und erhaben sei, ruhig und bedacht, als müsstest du einen jüngeren Schüler überzeugen. Glaubst du nicht, dass es gar nicht anders sein kann? Jede Idee muss zwangsläufig mit der Idee des Guten verbunden sein. Ganz so, wie Plätze in Seoul, Venedig, Frankfurt und Mainz zur gleichen Zeit existieren. Den Kopf schüttelnd fragte ich, angenommen, es gibt die Idee des Verschwindens. Handelt es sich dann um ein reines, gutes und erhabenes Verschwinden? Ist nicht die Idee von vergangenem Schneeregen der Schneeregen selbst, der auf reine, schöne und perfekte Weise zerflossen ist, ohne eine Spur zu hinterlassen? Jetzt hast du den Kopf geschüttelt. Schau her, der Tod und das Verschwinden sind wesentlich anders als die Idee. Schnee, der schmilzt und zu Matsch wird, kann keine Idee haben. Als ich das hörte, verlor das vergängliche Universum seinen Zauber. Dafür entfaltete sich vor meinen Augen, wie eine düstere Halluzination, eine Welt aus herumwirbelnden Schneeflocken, die nie zu Boden fielen und daher nicht schmelzen konnten. »Schau«, hast du gesagt, als wolltest du mich trösten, »in der Dunkelheit gibt es keine Idee. Da ist nur die Dunkelheit selbst, sonst nichts. Einfacher ausgedrückt, wo nichts ist, kann auch keine Idee sein, nur absolute Dunkelheit.« Nur mit Licht, sei es noch so schwach, kann es eine Idee geben. Verstehst du das nicht? Es braucht ja auf jeden Fall einen noch so winzigen Lichtstrahl, selbst wenn es um das unbedeutendste Schöne oder das unscheinbarste Erhabene geht. Die Idee des Todes und des Verschwindens? Du sprichst von einem eckigen Kreis. Beim Morgengrauen hast du mich plötzlich gefragt. Wie üblich aus heiterem Himmel und ohne Rücksicht darauf, dass mich das verletzen könnte. Du wolltest wissen, inwieweit der drohende Verlust des Augenlichtes meine Gedanken und Gefühle im Alltag beeinflusste. Sprachlos blickte ich dich an, Du hattest Schatten unter den Augen, deine Wangen eingefallen, die Lippen ohne Glanz. Wie hätte ich auf diese grausame Frage antworten können? Damals hasste ich das Thema wie die Pest. Bis zu diesem Tag hatte ich noch nie so über mich nachgedacht. Als Teenager war ich nach Deutschland gekommen, zu alt, um noch perfekt Deutsch zu lernen. So sehr ich mich anstrengte, nur in Mathematik und Altgriechisch konnte ich besser als meine Klassenkameraden sein. Dass ein asiatischstämmiges Kind gut in Mathematik war, galt nicht als außergewöhnlich. Doch beim Griechisch war das anders. Selbst gute Lateinschüler kapitulierten angesichts der griechischen Grammatik. Aber gerade dieses komplexe grammatikalische System kam mir wie ein ruhiger, sicherer Hafen vor. Zumal es sich um eine tote Sprache handelte, die schon seit über 1000 Jahren nicht mehr gesprochen wurde. Da ich nun einmal in diesem Stück mitspielen musste, machte ich mir einen Namen als wunderlicher asiatischer Schüler mit einer Begabung für Griechisch. Damals fing ich an, die Werke Platons zu mögen. Ich verliebte mich richtiggehend in sie. Aber stimmt das überhaupt? Hat mich Platons Universum aus den Gründen fasziniert, die du angeführt hast? Und so wie ich schon zuvor vom Buddhismus angezogen wurde, weil er sich mit einem einzigen Schnitt vom spürbaren Dasein loslöst? Weil es mir bestimmt war, den sichtbaren Teil der Welt zu verlieren? Warum konnte ich dir an dem Morgen nicht diese Fragen stellen? Warum konnte ich nicht den Spieß umdrehen, allen Mut zusammennehmen für die Gegenfrage, auch wenn dich das verletzen würde? Warum nicht dich fragen, welchen Einfluss deine persönliche Situation auf Gedanken und Verhalten hatte? Während unserer langen Stunden miteinander brannte ich darauf, dich mit anderen Dingen zu konfrontieren, nicht nur mit Zitaten, Anspielungen oder Argumenten. Damit beispielsweise, dass wir keinen Preis verliehen bekämen, wenn wir dieser Welt das zerbrechlichste, zarteste und einsamste zurückgäben, was wir haben, nämlich unser Leben. Damit, dass alles, was ich bis dahin erlebt hatte, mir nicht als schöne Erinnerung bliebe, wenn der Augenblick gekommen sein würde. Damit, dass ich in diesem furchtbaren Zusammenhang glaubte, Platon zu verstehen. Damit, dass auch er ganz genau wüsste, das Schöne existiert nicht. Damit, dass nie etwas perfekt sein konnte. Zumindest nicht auf dieser Welt. Das alles hat dich damals freilich nicht begeistert. Eher die greifbare Existenz und die Zeit. Das Universum, das aus dem Nichts durch einen Urknall entstanden ist, der Keim der Zeit in der Ewigkeit herumirrend, bevor er wachsen konnte. Ja, die Zeit. Borges nannte sie das Feuer, das ihn verzehrt. Du wolltest mit bloßen Händen dieses Rätsel ergründen. Den Pfeil, der ewig fliegt, ist er einmal abgeschossen. Dein Leben, das zu verschwinden drohte, von innen heraus verbrennend. Du hast die Schule nicht mehr ertragen und bist schließlich abgegangen. Dein an mich und deine erschöpfte Mutter gerichteter Schwur, nie wieder ein Klassenzimmer zu betreten. Ich erinnere mich noch an deine Freunde mit ihren Nasen, Lippen und Zungenpiercings. An einen, der besonders traurige Augen hatte. An ihre Musik, die umso herzzerreißender klang, je mehr man den Ton aufdrehte. Du versichertest mir, dass niemand dich verstehen könne, außer wenn er mit dem Geruch von Benzol im Krankenhaus aufgewachsen ist, dass Schönheit zwangsläufig etwas Mächtiges sein muss, eine lebendige Kraft, dass man das Leben nicht erträgt, dass es eine Sünde ist, von einer anderen Welt zu träumen. Für dich war Schönheit eine Straße voll Menschen, eine in Sonne getauchte Trambahnstation, ein stark schlagendes Herz. Sich aufblähende Lungen, heiße Lippen. Lippen, die sich an anderen festsaugen. Hast du tatsächlich dein Feuer verloren? Bist du wirklich tot? Dein Gesicht in Gedanken versunken, die mit kleinen Fältchen geschmückten Mundwinkel, deine lächelnden Augen, deine Angewohnheit, die Schultern hochzuziehen, jedes Mal, wenn du keine Lust hattest, einen offensichtlichen Beweis anzuerkennen. An dem Tag, als du mich in deine Arme nahmst, habe ich wohl, bebend vor Klarheit, das Zarte, Glühende und Unverstellte dieser Geste verstanden. dass der menschliche Körper eine traurige Angelegenheit ist, hohl, weich und verletzlich. Die Arme, die Achselhöhlen, die Brust, die Leiste. Dieser Körper zum Umarmen geboren und dazu Lust darauf zu machen. Zumindest einmal hätte ich deine Umarmung herzlich erwidern sollen, bevor es vorbei war. Das hätte mir nicht wehgetan. Ich wäre daran nicht zerbrochen. Es hätte mich nicht umgebracht. Bald werde ich mein Gesicht nicht mehr von der Umgebung unterscheiden können, wenn ich in den Spiegel sehe. Die Gesichter, an die ich mich erinnere, werden nur noch in meinem Kopf sein. Du hättest mir gerade heraus einen Rat gegeben, hättest die Schultern hochgezogen und die Nase übertrieben krausgezogen. Was ist daran so schlimm? Lerne die Brailleschrift. Schreibe Gedichte, indem du kleine Löcher in ein weißes Papier stanzt. Befreunde dich mit einem tollen Retriever. Wenn du nicht tot wärst, müsste ich dann, sollte ich nach Deutschland kommen, dein Gesicht abtasten? Würde ich mit den Händen deine Stirn, deine Lider, deine Nase, deine Falten auf den Wangen und dein Kinn erforschen? Nein, das könnte ich nicht. Denn mit der Zeit würdest du mich mehr und mehr begehren. Du hast mit ihr gekämpft, weil dieses Verlangen unerträglich wurde. Mit deinen Händen hast du zerstört, was zwischen uns war. Ich war Hals über Kopf geflohen und habe dich tief verletzt zurückgelassen. Ich war verärgert über dich. Ich konnte nicht schlafen, so große Lust hatte ich, dich wiederzusehen. Dich und auch wieder nicht dich. Du, der du nicht du warst, hast mir gefehlt. Bis zum Wahnsinnigwerden. Dieser einsame Körper, ist er jetzt tot? Hat er sich hin und wieder an mich erinnert? Meiner jedenfalls erinnert sich im Moment an deinen, an diese kurze, so schmerzhafte Umarmung, an deine zitternden Hände, dein heißes Gesicht, die Tränen in deinen Augen.
Dunkelheit. Ein kleiner Vogel hat sich in das Gebäude verirrt. Eine Meise, nicht größer als eine Kinderfaust. Unfähig, den Weg zurück nach draußen zu finden, piept sie aufgeregt, flattert umher und stößt immer wieder mit dem Kopf gegen die Betonwand und das Geländer der Treppe, die in den ersten Stock führt. Die Frau ist am Eingang stehen geblieben. Sie beobachtet, wie sich der Vogel mehrfach den Kopf stößt. Sie dreht sich um, öffnet den noch geschlossenen zweiten Flügel der Glasfenstertür sperrangelweit. Tief in ihr drin, weit entfernt von Zunge und Kehlkopf, sagt sie, »Du musst nach draußen.« Um den Vogel hinauszuscheuchen, haut sie ihre Tasche gegen die Wand. Doch das Tier empfindet das offensichtlich als Bedrohung und flüchtet sich in die Dunkelheit unter der Kellertreppe, wo er sich nicht mehr rührt. »Du darfst nicht hierbleiben. Du musst nach draußen.« Sie weicht zwei Schritte zurück und hört den Vogel schwach piepsen. Vielleicht ist er jetzt weniger alarmiert. Sie nähert sich und das Piepen hört auf. Unsicher betrachtet sie die offene Tür. Die Bäume mit dem hellen Sommerlaub verschwimmen im Abendlicht. Ein Taxi, den Nebelscheinwerfer eingeschaltet, hält vor der Tür. Der Mann, der aus dem Taxi steigt, trägt ein weißes Hemd ohne Muster und eine dunkelgraue Baumwollhose. Um nicht über die Bordsteinkante zu stolpern, schaltet er eine Taschenlampe ein. Im Gebäude löscht er das Licht wieder, schiebt den Riemen seiner Umhängetasche zurecht und kommt auf sie zu. Nach kurzem Zögern.
Was ist denn da los? Er beugt sich vor und blickt wie sie zu dem unsichtbaren Tier im Schatten der Kellertreppe. Es raschelt kurz im Dunkeln. Er schaltet wieder seine Taschenlampe an. Ist das eine Maus? Ein Kätzchen? Er kann es nicht genau erkennen. Die Frau scheint angespannt zu sein, denn er hört sie laut atmen. Ihm fällt auf, dass dies das erste Geräusch ist, das er von ihr wahrnimmt. Sie trägt die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, doch ein paar Strähnen klemmen hinter ihren Ohren und bewegen sich im Rhythmus des Atems. Der Mann hat plötzlich das Bedürfnis, sie genauer zu betrachten. Nur ist die Beleuchtung schlecht und er müsste seine Taschenlampe zu Hilfe nehmen, um ihren Gesichtsausdruck sehen zu können. Soll ich es vielleicht mit Gebärdensprache versuchen? Noch während er darüber nachdenkt, entfernt sich das Atemgeräusch der Frau. Die schwarze Bluse mit den kurzen Ärmeln, die schwarze Hose, das verschwommene Gesicht, der Nacken und die nackten Arme entschwinden. Das Klappern ihrer absatzlosen Schuhe hallt auf den Stufen der Steintreppe wieder, wie Schlusspunkte am Satzende. Der Mann steht da und lauscht diesem Geräusch, das anhält, bis die Frau im zweiten Stock ist. Er fragt sich, welche Gefühlsregungen es bei ihm auslöst und wann er zuletzt ein vergleichbares Durcheinander an Empfindungen verspürt hat. Als er gerade selbst hinaufgehen will, hört er ein Fifi und hält inne. Sich vornüberbeugend wird er des kleinen schwarzen Etwas gewahr, das dabei ist, die Treppe hochzuhüpfen, obwohl es sich kurz zuvor totgestellt hatte. Geblendet von seiner Taschenlampe fällt es wieder in Schockstarre. Er errät nun, dass es sich um einen Vogel handelt. »Komm doch raus! Du darfst da nicht bleiben!« Seine Stimme hallt in dem schwarzen Loch. Er schaut zur Seite und betrachtet die Bäume jenseits der Eingangstür. Das Abendlicht hat rasch abgenommen und ihre Umrisse sind fast schwarz. Nach kurzem Zögern holt er ein dickes Taschenbuch hervor. Er hält es leicht gebogen in einer Hand, mit der anderen leuchtet er vor sich und steigt die Kellertreppe hinunter. Er hat nicht vor, mehr als 3 Stufen zu gehen. Das Vögelchen verhält sich ruhig, doch als er sich vorbeugt, um mit dem Buch auf den Handlauf zu klopfen, fliegt es hoch, aufgeregt piepsend. Er stolpert bei dem Versuch, dem direkt auf sein Gesicht zusteuernden Piepmatz auszuweichen. Die Taschenlampe entgleitet ihm. Das Vögelchen prallt heftig gegen Mauer und Geländer, bevor es noch einmal auf ihn zufliegt. Seine Brille fällt runter. Er dreht sich weg, schützend die Arme über dem Kopf, das Flattern der Flügel dicht neben seinem Ohr. Dabei verliert er das Gleichgewicht. 2, 3 Strauchler, das Brillengestell zerbricht. Sein Fuß hat es die Treppe hinuntergekickt. Das Vögelchen fliegt hektisch mit den Flügeln schlagend zum Ausgang. Auf dem Weg streift es noch einmal die Betonwand und den metallenen Briefkasten. Er sitzt im Dunkeln auf der Treppe. Ringsum alles schwarz und verschwommen. Mit zitternden Händen tastet er die Umgebung ab auf der Suche nach seiner Brille. Ein schwacher Schein verrät zwar die Lage der Taschenlampe, doch liegt sie außer Reichweite. »Ist da jemand?« Seine Stimme versagt. »Ist niemand hier?« Er hält sich die Armbanduhr nahe vors Gesicht und orientiert sich an den fluoreszierenden Zeigern. Sie sind schwer zu erkennen. Es könnte 20.15 Uhr sein. Es ist die letzte Juliwoche, Donnerstag vor den Sommerferien. Da die Freitagskurse abgesagt worden waren, hat die Büromitarbeiterin angekündigt, ihre Eltern besuchen zu wollen und das Klassenzimmer einfach offen zu lassen. Der mittelalte Mann, ein Angestellter, hat sich für diesen Abend entschuldigt. Im zweiten Stock sind also nur die Frau und die 2 Studenten. Die Frau kann ihm nicht helfen. Und den beiden anderen ist durchaus zuzutrauen, eine halbe Stunde zu warten. Sie würden sich einfach unterhalten. Er beginnt die Stufen mit den Händen ertastend auf dem Gesäß die Treppe hinunterzurutschen. Glücklicherweise findet er seine Umhängetasche ziemlich schnell. Er öffnet den Verschluss, durchsucht sie und stellt fest, dass er sein Handy vergessen hat. Der Brief, den er nach Deutschland geschickt hatte, war einen Monat später als unzustellbar zurückgekommen. Er hatte ihn vor sich auf den Tisch gelegt, grübelnd und darüber die Zeit vergessen. Nach der oberflächlichen Rasur hatte er es eilig und kann sich nicht entsinnen, das Handy eingesteckt zu haben. Nachdem er sich seine Tasche so umhängt, dass sie nicht wieder herunterfällt, tastet er weiter am Boden. Er fühlt Erde, Staub, Undefinierbares. Als er auf ein paar scharfkantige Teile stößt, sucht er deren nähere Umgebung ab. Ob es sich um Teile seiner Brillengläser handelt, weiß er nicht. Er muss zunächst die Taschenlampe finden. Sitzend schiebt er sich mit beiden Händen in Richtung des schwachen Scheins, der wirkt, als käme er vom Grund des Meeres. Er stöhnt, während er sich weitere Stufen nach unten arbeitet, mit den Händen stets die gesamte Breite abtastend. Da ist sein Brillengestell. Die Gläser sind zerbrochen. Etwas sticht in eine der Fingerkuppen der rechten Hand und er spürt, wie warmes Blut hervorquillt. Er beißt sich auf die Unterlippe. Mit der unverletzten linken untersucht er vorsichtig das Brillengestell. Es ist ziemlich verbogen. Kein Wunder sind die Gläser kaputt. Wie viel Zeit ist vergangen? Er hört kein Geräusch. Nicht einmal mehr das Vögelchen. Entweder ist es fortgeflogen oder es hat sich das Genick gebrochen. Ihn umgibt totale Stille. Müsste er nicht aus der Entfernung zumindest gedämpft die Unterhaltung der beiden Studenten hören? Besonders die klare, durchdringende Stimme des Masterstudenten? Wenn auch sie nicht gekommen sind, dann wäre nur die Frau da oben. Er schließt die Augen und stellt sich vor, wie sie allein im Klassenzimmer sitzt. Die einzige Lichtquelle verliert sich in der Ferne und macht hinter seinen geschlossenen Lidern lüsterner Dunkelheit Platz, nicht unähnlich der, in der sehenden Auges die meiste Zeit lebt. Er kann die Frau nicht um Hilfe bitten. Sie ist gehörlos. Schließlich öffnet er die Augen. Nochmals tastet er mit der linken Hand über die Stufen, treppabwärts in Richtung des verschwommenen Taschenlampenlichts. In diesem Augenblick hört er Schritte aus dem oberen Stock. Auf Händen und Knien nimmt er Stufe um Stufe, wobei er versucht, nicht in eine Glasscherbe zu greifen. Er ist sich sicher. Es ist das gleiche Klappern, das er vorhin gehört hat, als sich die Schritte der Frau entfernten. Mit den Fingerknöcheln schlägt er auf den Handlauf aus Metall. Dann versucht er es mit seiner schweren Tasche. Vielleicht spürt sie ja die Vibration des Geländers, auch wenn sie nichts hört. »Helfen Sie mir!« Obwohl es zwecklos ist, ruft er. Das Klappern der Schuhe setzt sich fort in Richtung Keller. Er kann ihre Gestalt im Dunkeln nicht erkennen, nicht einmal, dass sich dort etwas bewegt hat. Er weiß nur, das Geräusch verstummt ganz in seiner Nähe. Die Person nähert sich ihm, denn er nimmt leises Atmen wahr. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er dorthin, wo er es mutmaßlich verortet. »Hören Sie mich? Ist außer Ihnen niemand dort oben? Meine Brille ist kaputt. Ohne sie bin ich blind wie ein Maulwurf. Können Sie Hilfe rufen? Ich brauche ein Taxi, bevor die Optiker zumachen. Hören Sie mich?« Ein dezenter Duft nach Apfel und Seife steigt ihm in die Nase. Zwei kühle, kräftige Hände greifen unter seine Achseln. Sie zwingen ihn aufzustehen. Er bemüht sich, das Gleichgewicht zu halten, obwohl er den Boden nicht sehen kann. Auf für ihn unsichtbare Arme gestützt, steigt er die Stufen hinauf. Jedes Mal, wenn er strauchelt, verstärkt sich der Griff der Hände. Es wird heller, und er vermutet, dass sie oben angekommen sind und im beleuchteten Eingangsbereich stehen. Jetzt kann er auch verschwommene Flächen in Graustufen erkennen. Da ist die weiße Wand. Und das muss der stahlgraue Briefkasten sein. Hinter der Eingangstür lauert vernichtende Dunkelheit. Eine Hand hat die Frau auf seinen Rücken gelegt. Mit der anderen stützt sie seinen linken Arm. Er spürt einen feuchten Windhauch. Sie stehen also vor der offenen Eingangstür. Undeutlich erkennt er ihr Gesicht, ihren Arm. Hektisch wischt er seine blutende Hand am Hemd ab. Durch die heftige Bewegung fällt ihm das kaputte Brillengestell herunter, das er umklammert hielt. Sind die dunklen Flecken am Boden Blut? Er bückt sich, um sein Brillengestell aufzuheben. Er schafft es nicht. Mit der Zungenspitze fährt er über seine trockenen Lippen und erklärt der Frau, »Mein Geldbeutel ist in der Tasche. Da ist genug, um ein Taxi zu bezahlen. Im Geschäftsviertel finde ich bestimmt einen Optiker. Ich brauche dringend eine neue Brille.«
Rike Schmid und Kevin Kasper lasen den 5. von 7 Auszügen aus dem Roman Griechisch Stunden von Han Kang in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, das Hörbuch bei Finch & Zebra. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und über unsere NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. US-Präsident Trump hat den Start eines gigantischen Projektes zur künstlichen Intelligenz bekannt gegeben. Nach Trumps Worten sollen mindestens 500 Milliarden Dollar investiert werden. Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst zusammen, was der Präsident im Weißen Haus dazu gesagt hat.
Stargate, so soll das Projekt heißen. Das Geld soll vor allem von drei Konzernen kommen. Dem KI-Entwickler OpenAI, dem japanischen Tech-Konzern Softbank sowie vom US-IT-Unternehmen Oracle. Trump sagte, dass das Geld in KI-Infrastruktur in den USA fließen soll. Mehr als 100.000 neue Jobs sollen entstehen. Trump hat außerdem der Europäischen Union mit Handelszöllen gedroht. Er beklagte, dass in der EU zu wenig US-Produkte gekauft würden und erklärte, Europa behandle die USA sehr schlecht. Der Präsident hat sich auch zum Eigentümerstreit um die chinesische Video-App TikTok geäußert. Trump zeigte sich offen, dass der US-Ableger der App von seinem Berater